Es gab nur dieses eine Krankenhaus, wo man weiß, dass man wahrscheinlich gar keinen Platz findet. Und es auch viele Frauen gab, die wirklich auf dem Boden entbunden haben am Ende, weil es gab nur 5 Entbindungsbetten für 100 Frauen am Tag. Das ging einfach meistens gar nicht. Die durften wirklich erst in der letzten Sekunde, wenn das Kind kam, sozusagen auf das Bett und dann durften die da entbinden. Und viele haben dann doch im Krankenhausflur auch entbunden, weil es gar nicht anders ging, weil kein Platz da war. Und dann mit dieser Ungewissheit, was wird aus diesem Kind? Also in was für einem Land wird es leben? Wie wird es weitergehen? Und wir wissen ja jetzt, es ist schon fast ein Jahr. Und wir wissen immer noch nicht, wie es eigentlich weitergeht für die Menschen im Gaza.
Pregnant and children are particularly vulnerable.
Schwangere und Kinder sind besonders verletzlich. Im Sudan gibt es zurzeit 1,2 Millionen schwangere oder stillende Frauen. 80% der Krankenhäuser sind beschädigt oder zerstört. Und die Gewalt verhindert, dass Hilfskräfte in die Gebiete kommen.
And violence is preventing aid workers to access a lot of these areas.
Women, of course, continue.
Frauen werden natürlich auch im Krieg weiter schwanger, bekommen weiter Kinder. Das scheint irgendwie manchmal vergessen zu werden. Und dann heißt es, ach ja, stimmt, ja. Aber wir müssen daran denken, sie sind von internationalem Recht geschützt und sie müssen geschützt sein.
And they are protected under international law.
In den nächsten 20 Minuten geht es um reproduktive Gewalt. Was reproduktive Gewalt bedeuten kann, das zeigt ein Foto aus der Ukraine, das 2023 um die Welt ging. Es zeigt eine verletzte, hochschwangere Frau. Sie wird auf einer Liege aus der zerbombten Geburtsklinik in Mariupol getragen, hält sich ihren Bauch. Sie und ihr Kind konnten nicht gerettet werden. Sie sterben einige Stunden, nachdem das Foto entstanden war.
Wir erleben, wie die Körper von Gebärenden Teil des Schlachtfeldes werden.
Für diesen Podcast habe ich mit 3 Gesprächspartnerinnen gesprochen. Mit Annika Flensburg von der schwedischen Frauenrechtsorganisation Kvinna till Kvinna, mit der jordanischen Frauenrechtsaktivistin Danja Garabi und mit Anja Bezold, die von ihren Erfahrungen als Hebamme für Ärzte ohne Grenzen berichtet. Ihr hört die 2. Folge unserer Reihe Feminismus und Krieg. In dieser Reihe wird es unter anderem um die Gewalteskalation und den Krieg im sogenannten Nahen Osten gehen. Auch in dieser Folge. So werden wir auch darüber sprechen, was es bedeutet, im Krieg, in Gaza und anderswo Kinder auf die Welt zu bringen. In dieser Podcast-Serie werfen wir einen feministischen Blick auf Krieg und Frieden. Unsere Perspektive steht auf der Seite von Frauen und Gebärenden, die reproduktive Gewalt im Krieg erfahren mussten. Wir wissen, dass dies vor dem Hintergrund der aktuellen Kriege aus verschiedenen Gründen kompliziert, emotional und kontrovers sein kann und die Auswahl oder der Inhalt einzelner Aussagen persönliche oder politische Sichtweisen verletzen können. Aber das Leid einer einzelnen Person in diesem Krieg relativiert nicht das Leid einer anderen Person, die ebenfalls von diesem Krieg betroffen ist. Und wir dürfen nicht aufhören zu berichten. Wir müssen darüber sprechen, dass reproduktive Rechte und Menschenrechte verletzt werden. Dabei bieten die folgenden Einblicke nur Ausschnitte eines komplexen Bildes zu einem konkreten Zeitpunkt, in diesem Fall September und Oktober 2024. In den weiteren Folgen dieser Podcast-Serie geht es ausführlicher über feministische Solidarität und über die Herausforderung, über das Leid auf beiden Seiten in diesem Krieg zu berichten. Vieles sei so heikel geworden, auch zu helfen, sagt Annika Flensburg von der Frauenrechtsorganisation Kvinna till Kvinna.
Es ist so heikel und es passiert so leicht, dass es so verstanden wird, dass wir Partei ergreifen, für die eine oder die andere Seite. Aber wir, aus unserer Perspektive, stehen einfach auf der Seite der Menschen, der Opfer. Wir möchten einstehen für Menschenrechte.
And stand up for human rights.
Our voices, our choices. Der geschlechterpolitische Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.
Also im Krankenhaus fehlt es an allen, das ist eine Liste, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen sollte. Also von Grundnahrungsmitteln angefangen, über Wasser, über alle möglichen Sachen, sanitären Sachen. Es fehlte eigentlich alles. Ja. Manchmal gab es, wie gesagt, eine Ladung von Spenden, die so ankamen und dann konnte man das wieder verteilen. Aber da musste man auch aufpassen, passen, wie verteilt man das? Weil 1 Million, das war natürlich nie genug für 1 Million von Leuten, sondern immer nur ein paar Sachen. Und dann musste man gucken und entscheiden, wer es jetzt braucht es am dringendsten.
Anja Bezold war im Februar 2024 als Hebamme für Ärzte ohne Grenzen in Gaza im Einsatz, im Al-Emirati-Krankenhaus in Rafah.
Wir gehen da jetzt nicht hin und sagen, hier sind wir übernehmen mal alles, sondern wir fragen natürlich, was braucht ihr, was ist am wichtigsten für euch? Und da haben die gesagt, okay, die Entbindung kriegen wir noch irgendwie hin. Aber was wir gar nicht haben, ist eine Wochenstation, weil wir nicht darauf ausgelegt waren, 100 Entbindungen pro Tag zu haben. Und wir können die Frauen gar nicht betreuen danach. Das heißt, die haben die Frauen nach der Entbindung nach Hause geschickt, relativ schnell. Also bei einer normalen Entbindung wirklich so 10 Minuten später mussten die das Krankenhaus wieder verlassen mit ihrem Kind, ohne dass jemand sich das Kind angeguckt hat oder die Frau. Und auch nach dem Kaiserschnitt haben sie am Anfang nach 4 Stunden nach Hause geschickt und haben auch selber gemerkt, das geht natürlich nicht, das ist viel zu gefährlich. Und nach Hause heißt in dem Fall ja auch immer ins Zelt, ja, also oder in Unterplanen. Im Februar war es richtig kalt noch, als ich da war. Und deshalb haben sie gesagt, wir sollen eine Wochenbettstation aufbauen. Und das haben wir da gemacht. Das hat Ärzte ohne Grenzen hat eine Wochenbettstation aufgebaut, sodass wir am Ende 26 Betten hatten. Das ist natürlich auch immer noch nicht genug.
Das Gesundheitssystem in Gaza ist in großen Teilen zerstört durch die monatelangen Luftangriffe und die Bodenoffensive der israelischen Armee. Es gibt nur ein einziges Krankenhaus, das noch eine Geburtsstation hat. Man schätzt, dass es pro Tag in Gaza 180 Entbindungen gibt.
180 erwartet man eigentlich Geburten am Tag und wir hatten da 100. Das heißt aber immer noch 80 sind irgendwo anders, haben irgendwo anders entbunden, meistens eben zu Hause. Und die erreichen wir natürlich gar nicht. Das sind alles Situationen, da möchte man überhaupt gar kein Kind in die Welt setzen und schon gar nicht auch hinterher. Dann geht man wieder zurück in sein Zelt und hat eigentlich nichts, also kein Wasser, kein Abwasser, kein Toiletten, also ne, das Wasser, was einem zusteht, diese paar Liter, die man da kriegt, die müssen für alles reichen. Also vom Trinken über Essen kochen, über Kleidung waschen, sich selber waschen.
9 von 10 Menschen in Gaza mussten ihr Zuhause verlassen. Sie sind seit Monaten auf der Flucht. Anja Bezold sagt, dass kaum eine Frau während der Schwangerschaft regelmäßig medizinisch begleitet worden ist. Die Frauen kämen erst bei Einsätzen der Wehen ins Krankenhaus, in der Regel zu Fuß oder auf Eselkarren. Das Krankenhaus sei übervoll gewesen. In der Regel wollen die Frauen es auch sofort wieder verlassen, aus Sorge vor Luftangriffen, vor Bombardements. Während ihrer Zeit in Gaza versucht Anja Bezold, dass die Frauen nach der Geburt wenigstens noch ein paar Stunden im Krankenhaus bleiben, auf der Wochenbettstation. Dabei ist ihr besonders wichtig, die Frauen beim Stillen zu begleiten.
Das war vorher im Gaza nicht so unbedingt immer üblich. Und wir mussten ihnen wirklich erklären, dass sie stillen müssen. Das ist ihre einzige Chance, dieses Kind durchzubringen, ist stillen. Weil Milchpulver gab es vielleicht ein bisschen, aber dann richtig teuer, weil das nur auf dem Schwarzmarkt erhältlich war. Und die mussten wirklich verstehen, dass das ihre einzige Chance ist, also um ihre Kinder durchzubringen. Wenn du einmal anfängst, das ist ja nicht nur, dass es kein Milchpulver gibt, dass Milchpulver so teuer ist, sondern es sind ja auch die hygienischen Sachen dazu, weil Milchpulver heißt, man braucht eine Flasche, man braucht Wasser, sauberes Trinkwasser, um die Milch anzurühren. Und wenn das knapp ist, dann wird das alles, ne, dann verdünnt man irgendwie alles, dann gibt man weniger, dann muss man diese Flaschen auskochen hinterher, weil sonst bilden sich da Bakterien und dann hat man wirklich Infektionen bei den Kindern. Also das Stillen war wirklich das A und O, um überhaupt überleben zu können für die Kinder.
Die mangelnde Hygiene, das ist nicht nur für Gebärende ein Riesenproblem, sagt Anja Greibe. Und viele belasten nicht nur die Sorge vor Infektionen.
The loss of dignity is a story that not many people talk about.
Worüber nicht oft gesprochen wird, ist der Verlust der eigenen Würde. Es gehört zur reproduktiven Gesundheit, dass es Zugang gibt zu Menstruationsartikeln. Frauen erzählen uns, dass sie die Riemen der Zelte benutzen oder Plastik. Und weil es so wenig sauberes Wasser gibt, sind vaginale Infektionen häufiger. Aber viele Frauen haben gesagt, dass der Verlust der Würde noch schlimmer sei, sich nicht waschen zu können, über Monate.
There's also the lack of dignity of not being able to wash yourself at all for months.
Gaza ist abgeriegelt. Kaum Hilfslieferungen kommen rein.
There is something very special and unprecedented in Gaza is the lack of the inability for humanitarian aid to reach the people.
Was wirklich beispiellos ist in Gaza, es gibt kaum eine Möglichkeit, dass humanitäre Hilfe die Menschen erreicht. Sogar in Sudan können wir in gewissen Gebieten provisorische Krankenhäuser betreiben. Der Hafen ist immer noch auf. Aber in Gaza, da gibt es kein Reinkommen. Das habe ich noch nie erlebt und ich habe schon in so vielen Kontexten gearbeitet.
So that is very unique. I've worked in so many contexts.
Dania Garaibe arbeitet bei Care International, eine internationale Hilfsorganisation, die sich in vielen Krisen- und Kriegsgebieten engagiert. Dania Garaibe ist dort die Leiterin der weltweiten Abteilung für die Gleichstellung für Geschlechter und Inklusion. Sie lebt in Amman, der Hauptstadt Jordaniens.
There's another thing that I think is also can be considered a reproductive.
Was als reproduktive Gewalt angesehen werden kann, dass es für provisorisch eingerichtete Krankenhäuser kaum eine Möglichkeit gibt, an medizinische Ausstattung, Geräte und Medikamente zu kommen und sie damit auch kaum sichere Geburten garantieren können oder eine sichere reproduktive Gesundheitsversorgung. Eine weitere Form von reproduktiver Gewalt sehe ich darin, dass sich Gaza am Rande einer Hungersnot befindet. Schwangere Frauen haben einen höheren Kalorienverbrauch, stillende Frauen ebenfalls.
And lactating women as well.
Women are forced to deliver under very inhumane and extremely dangerous conditions.
Dass die Frauen gezwungen sind, unter unmenschlichen Bedingungen und Gefahr zu entbinden, sehen wir als reproduktive Gewalt. Das muss enden. Wir brauchen einen Waffenstillstand. Viel mehr Hilfsgüter müssen hineingelassen werden. Und es müssen mobile Geburtsstationen eingerichtet werden, die Gebärende an verschiedenen Stellen in Gaza medizinisch versorgen.
Was genau meint der Begriff reproduktive Gewalt?
In unserer Definition zielt reproduktive Gewalt auf deine reproduktive Autonomie und auf deine reproduktive Gesundheit. Es ist ein Angriff auf deine Reproduktionsorgane. Unter reproduktive Gewalt fällt Zwangsabtreibung, Zwangssterilisation, erzwungene Schwangerschaft und auch die vorsätzliche Zerstörung von geburtsmedizinischen Einrichtungen. Reproduktive Gewalt zielt direkt auf deine Gesundheit. Das kann vorsätzlich sein oder als etwas angesehen werden, was Soldaten eben tun und tun dürfen. Es wird als Kollateralschaden angesehen.
It's like a bonus for them if they come and they loot and they rape and they attack. That is seen as a collateral damage.
Annika Flensburg leitet den Bereich Politik und Advocacy für Kvinna till Kvinna. Die schwedische Frauenorganisation unterstützt Frauen und Frauenorganisationen in Kriegs- und Krisengebieten. Sie wurde 1993 von engagierten Bürgerinnen gegründet, als Berichte von Massenvergewaltigungen während der Jugoslawienkriege Schweden erreichten.
In Bosnia, there were war, rape camps.
In Bosnien gab es Vergewaltigungscamps. Da wurden bosnische Frauen gefangen gehalten und immer wieder vergewaltigt, bis sie schwanger waren. Dann wurden sie noch 9 Monate gefangen gehalten, bis ihre Babys geboren wurden und sie dann serbische Soldaten auf die Welt gebracht haben. Das war absichtsvoll und geplant. Einmal, um neue Soldaten für den Kampf zu gebären, aber auch, um den Feind zu zerstören, zu demoralisieren, zu enthumanisieren. Ich kann mir kaum eine invasivere Form der Gewalt vorstellen.
So that was really intentional. And I can't imagine any, almost any more invasive like form of violence.
Reproduktive Gewalt ist eine grausam effektive Waffe. Sie wirkt und traumatisiert nicht nur jede Einzelne. Sie zersetzt Familien und Gesellschaften. Im Jemen oder im Sudan, aber nicht nur hier, werden Frauen von ihren Familien oft verstoßen, wenn sie von feindlichen Truppen festgehalten wurden.
Wir haben in vielen Fällen gehört, dass Frauen, die gefangen gehalten und vergewaltigt wurden, nach ihrer Freilassung von ihren eigenen Communities gemieden wurden. Sie wurden nicht mehr akzeptiert, wenn sie mit ihrem ungewollten Kind zurückkamen, sodass die Frau ganz alleine zurückblieb und ihr Kind ohne Unterstützung im Krieg großziehen muss.
The woman is left alone to raise the child in a war environment without any support.
Die Frauen bleiben nicht nur mit dem Trauma und den Verletzungen zurück, die Vergewaltigung und erzwungene Schwangerschaft bedeuten. Sie und ihre Kinder müssen dann auch ohne Hilfe, ohne Netzwerke, ohne Ressourcen zurechtkommen. Das verhindere eine Aussöhnung und verlängert die Konflikte. In Bosnien und Herzegowina hat es 30 Jahre gedauert. Erst 2022 wurden die Kinder aus Kriegsvergewaltigungen rechtlich anerkannt. Nach jahrelangem Schweigen über ihr Schicksal und das ihrer Mütter.
It's about women's bodies.
Es geht um die Körper von Frauen und um die Kraft, die Frauenkörper haben, ihre Fähigkeit zu gebären, die Nation weiterleben zu lassen. Und deshalb wird darum so gekämpft. Bei reproduktiver Gewalt geht es genau darum. Die Körper von Gebärenden und Müttern werden zum Schlachtfeld, denn Mutterschaft ist verbunden mit dem Konzept der Nation. Deswegen wird auf Frauen Druck ausgeübt, entweder um Soldaten zu gebären oder um zu verhindern, dass sie Soldaten gebären. Sie werden gezwungen, für den Feind Soldaten zu bekommen oder auch gar keine Kinder zu bekommen. Mutterschaft wird instrumentalisiert, um der Nation im Sinne einer Kriegslogik zu dienen.
The motherhood of the nation.
Das zeigt sich auch in der Ukraine, sagt Annika Flensburg. Quinna Till Quinna ist auch in der Ukraine vor Ort und unterstützt lokale Frauenorganisationen.
We've seen it in Ukraine, but also in other conflicts, of course. So it's not unique for Ukraine, but that their women often feel a reproductive pressure from their own group.
In der Ukraine erzählen uns die Frauen, wobei das jetzt nicht alleine für die Ukraine gilt, dass sie auch Druck von ihrer eigenen Gruppe spüren, Soldaten zu gebären. Und dann bekommen wir auch Berichte von sexualisierter Gewalt in russischer Gefangenschaft. Die ukrainischen Gefangenen, darunter auch männliche Gefangene, werden gefoltert, wobei die Folter direkt auf die Geschlechtsorgane zielt, damit sie, wenn sie aus der Haft entlassen werden, keine Kinder mehr bekommen können.
Ein weiterer Krieg, unter dem die Zivilbevölkerung extrem leidet, spielt sich im Sudan ab. Seit 2023 herrscht hier ein brutaler Bürgerkrieg. Ein Machtkampf zwischen den Gruppen Sudanese Armed Forces und den Rapid Support Forces.
Was wir im Sudan in Bezug auf sexualisierte und reproduktive Gewalt sehen, sind ungewollte Schwangerschaften nach Vergewaltigung und Gruppenvergewaltigung, sexuelle Ausbeutung in Form von moderner Sklaverei. Von beiden Armeen, die Rapid Armed Services und die Sudanese Armed Forces, hören wir Berichte über sexualisierte Gewalt und Sklaverei. Und brutale Gruppenvergewaltigung, teilweise von ganz jungen Mädchen, erst 9 Jahre alt.
True horrific violations of girls as young as 9 years old.
80% der medizinischen Infrastruktur ist zerstört. 77% der Entbindungen finden ohne professionelle Hilfe statt. Hilfsgüter werden kaum ins Land gelassen. Für Hilfsorganisationen ist es oft zu gefährlich. Die Zahl der Zwangs- und Kinderheiraten nimmt zu.
Ich verurteile die Familien dafür in dieser verzweifelten Situation manchmal nicht. Der Vater hat einen Freund bei den Sudanese Armed Forces. Die haben ein bisschen mehr Macht. Er sagt, hier, nimm meine Tochter mit dir. Frühe Vermählungen von Mädchen sind eine Art, die Situation irgendwie zu bewältigen.
Auch im Bürgerkrieg im Jemen steigt die Zahl der Kinder- und Zwangsheiraten. Hebamme Anja Bezold war in einem Krankenhaus für Risikoschwangerschaften, das Ärzte ohne Grenzen im Jemen aufgebaut hatte.
Im Jemen hatte man mehr das Problem, dass wir viele Kinderhochzeiten hatten und auch viele Teenage-Schwangerschaften von Körpern, die ziemlich noch gar nicht bereit sind, schwanger zu sein, aber die halt mit 12 verheiratet wurden und dann auch relativ schnell mit 13, 14 schwanger geworden sind. Also das war wirklich schlimm, teilweise mit anzusehen, auch wenn Männer dann mal schnell gesagt haben, ah ja, okay, wenn sie jetzt einen Kaiserschnitt hatte, dann kann sie ja 2 Jahre kein Kind kriegen, dann suche ich mir eine andere Frau. Also das waren so, wo wir gekämpft haben, auch mit meinen jemenitischen Hebammenkollegen, die dann da wirklich echt viel Aufklärungsarbeit geleistet haben, also wirklich heldenhaft, fand ich.
All diese Beispiele zeigen, reproduktive Gewalt kann sehr unterschiedlich aussehen. Aber es gibt sie in jedem Krieg. Und das, obwohl es internationale Abkommen gibt, die die reproduktiven Rechte von Frauen schützen, wie die UN-Frauenrechtskonvention von 1979. Auf Englisch The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, kurz CEDAW.
women are provided with their sexual and reproductive rights.
Frauen haben das Recht auf sexuelle und reproduktive Selbstbestimmung. Artikel 16 der Frauenrechtskonvention garantiert Frauen das Recht, frei und selbstverantwortlich zu entscheiden, ob, wie viele und wann sie Kinder möchten. Sie haben das Recht auf Information und Aufklärung, damit sie ihre Rechte auch voll ausüben können. Die Frauenrechtskonvention verbietet außerdem Vergewaltigung, sexualisierte Gewalt und Diskriminierung. Es ist eine der wichtigsten Vereinbarungen, die viele Länder der Welt unterzeichnet haben. Das Agreement ist
one of the most umbrella agreements that has been ratified by several countries in the world.
Fast alle Staaten haben die Frauenrechtskonvention unterschrieben. Auch Israel und Russland, auch Nicht-UN-Mitgliedstaaten wie Palästina. Nicht unterzeichnet haben nur einige wenige, darunter Sudan, Iran, der Vatikan oder Somalia. Es gibt also internationales Recht, das die reproduktiven Rechte von Frauen Sternchen schützt. Und damit gibt es für Kriegsparteien in Kriegssituationen eine Verpflichtung, Schwangere und Gebärende besonders zu schützen.
So, absolutely, when there's a humanitarian crisis and there's a breakdown in the healthcare services.
Humanitäre Krisen sind oft begleitet von einem Zusammenbruch des Gesundheitssystems. Deswegen ist es zentral, das im Blick zu behalten, die medizinische Infrastruktur für die Menschen zu erhalten, auch humanitäre Gesundheitsorganisationen und Hilfskräfte zu schützen. Aber wie schaffen wir das im Krieg? Da gibt es nur einen Weg. Wir müssen die Menschen, die dafür verantwortlich sind, zur Rechenschaft ziehen, wenn sie sich nicht darum kümmern oder es verhindern, wenn sie zum Beispiel Lieferungen für die medizinischen Güter stoppen. Das ist der einzige Weg, um reproduktive Gewalt und sexualisierte Gewalt zu verhindern. Das Problem ist wirklich, dass so viele Täter gar nicht verfolgt werden und ihre Taten straflos bleiben. So geschieht es weiter und weiter.
And that's why it's gonna keep on happening and happening.
Die Straflosigkeit der KriegsakteurInnen ist eines der zentralen Probleme. Das betont auch die schwedische Frauenrechtsaktivistin Annika Flensburg. Reproduktive Gewalt muss konsequent verfolgt werden. TäterInnen müssen zur Rechenschaft gezogen werden. Bislang kommen sie in der Regel ohne Strafverfolgung davon. Dabei gibt es auch für die Strafverfolgung eine rechtliche Grundlage. Das Rom-Statut von 1998, die rechtliche Grundlage des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag.
Das Rom-Statut erkennt reproduktive Gewalt als Kriegsverbrechen an. Aber damit das einen Effekt hat, müssen wir diese Verbrechen auch aufdecken und ahnden. Täter müssen zur Rechenschaft gezogen werden. Das hilft auch, das Stigma zu bekämpfen, denn das Stigma verhindert, dass diese Gewalt überhaupt angesprochen, geschweige denn verfolgt wird.
Stigma und Schweigen schützen die Täter. Erst 25 Jahre, nachdem das Rom-Statut in Kraft trat, erst 2021 wurde die erste Person vom Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag wegen erzwungener Schwangerschaften als Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit verurteilt. Dominic Ongwen, der Kommandant der Lord's Resistant Army in Uganda. Aber das ist bis heute eine Ausnahme, dass reproduktive Gewalt im Krieg strafrechtlich verfolgt wird. Das war die zweite Folge unserer Reihe zu Feminismus und Krieg. In den weiteren Folgen geht es um sexualisierte Gewalt, um feministische Solidarität und um Friedensarbeit. Diesen und alle anderen Podcasts der Heinrich-Böll-Stiftung hört ihr in der Podcast-App eurer Wahl. Wir freuen uns über eure Meinung. Schreibt uns gerne an podcast@böll.de. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Vanessa Löwel.
Voices, Our Choices, der geschlechterpolitische Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.